Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Ich hoffe, Sie hatten schöne Weihnachtsfeiertage. Heute ist Montag, der 27. Dezember. Zwischen Weihnachten und Neujahr verlassen wir traditionell ja das aktuelle Tagesgeschäft im Morning Briefing Podcast und wollen gemeinsam kurz innehalten und verschnaufen. So wie es in Theodor Storms Weihnachtsgedicht Knecht Ruprecht auf das Schönste beschrieben wird. Alt und jung sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und wie kann man das so am besten tun? Na, im Lesesessel mit einem guten Buch in der einen Hand und in der anderen vielleicht eine Tasse Tee oder wahlweise ein Glas Wein. Wie im vergangenen Jahr habe ich die Redakteurinnen und Redakteure der Pioneer-Podcast-Redaktion gebeten, Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ein kleines literarisches Geschenk zu machen, indem Sie hier zwischen den Jahren Ihr ganz persönliches Buch des Jahres vorstellen. Und den Anfang macht heute Stefan Rupp, der Leiter unserer Podcast-Redaktion. Eines seiner persönlichen Lieblingsbücher aus diesem Jahr heißt »Barbara stirbt nicht«. Es stammt aus der Feder der Spiegel-Bestseller-Autorin Alina Bronski. Stefan hat mir erzählt, dass dies ein sehr wichtiges Buch ist, denn es erzählt von einem Mann, dessen Frau erkrankt. Und dadurch ergibt sich die fast schon groteske und bizarre Unselbstständigkeit dieses Mannes. Auf der zweiten Ebene ist dieses Buch aber auch die Reise eines Menschen zu seinen lange schon vorher erfrorenen Gefühlen und eine kräftezehrende Expedition ins echte Leben, das für den Protagonisten so manche Überraschung bereithält, inklusive der Konfrontation mit einem verdrängten Familiengeheimnis. Das hat mich neugierig gemacht auf das Buch und die Autorin. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Schriftstellerin Alina Bronski kurz vor Weihnachten an Bord der Pioneer One vorbeikam. Stefan, dein Gast und du, ihr beide, habt jetzt das Wort.
Schönen guten Morgen, Frau Bronski.
Guten Morgen.
Vielleicht erstmal zu Ihnen und zu Ihrer eigenen Biografie, bevor wir zu Walter Schmidt kommen und zu seiner Frau Barbara. Denn die eigene Biografie von Ihnen klingt, so glaube ich zumindest, ja auch entfernt in diesem Buch durch. Wie die Wurzeln des Ehepaars liegen auch Ihre in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Meine Wurzeln? Ja. Liegt bei mir nicht ganz so lange zurück wie bei dem Ehepaar, über das ich geschrieben habe. Aber ich bin inzwischen 30 Jahre in Deutschland. Ich glaube, das ist ein deutlich größerer Teil meines Lebens als eben der Teil, den ich in meiner Kindheit in einem anderen Land verbracht habe, aber trotzdem ist das natürlich etwas, was man auf eine Art immer bei sich trägt und es gibt immer wieder Situationen, wo man merkt, also gerade diese Kindheit, die unterscheidet einen dann von anderen Menschen, die anders sozialisiert worden sind.
Ihr Bezug zu Russland qua Geburt oder das Thema Spätaussiedler findet sich ja auch in Ihren anderen Büchern immer wieder, wie zum Beispiel Scherbenpark oder Babadunias letzte Liebe oder auch die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Die beiden letztgenannten haben es jeweils in ihren Erscheinungsjahren auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Was schlummert da in Ihnen, dass Sie Ihre alte Heimat immer wieder in Ihren Büchern thematisieren?
Ich glaube, das ist weniger diese konkrete Kindheit oder dieses Land oder auch Nationalität, falls man mit solchen Begriffen arbeiten möchte, als vielmehr, dass wenn ich Geschichten oder Romane schreibe, ist es oft relativ wichtig, dass die Protagonisten auch irgendein Fremdheitsgefühl irgendwo haben. Denn sonst wäre es relativ langweilig, wenn wir uns jemand vorstellen, der ist komplett integriert, der ist einfach da und hat keine Probleme. Und dieser Teil, wo es ein bisschen knirscht zwischen der Person und der Außenwelt, dafür kann man unterschiedliche Bilder verwenden. Und bei mir ist es einfach so naheliegend, dass es wirklich schwer ist, davon auch schon wieder loszukommen. Das ist dann tatsächlich immer wieder die Herkunft, die aber unterschiedlich dominant ist. Also jetzt im aktuellen Buch, ich glaube, das ist so das deutscheste Buch, das ich geschrieben habe bis jetzt. Da schlummert es nur so ein bisschen durch. Also man müsste sehr aufmerksam lesen.
Was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, das ist das deutscheste Buch, was ich je geschrieben habe?
Naja, auf den ersten Blick, also je nachdem, wie schnell man das durchliest und wie aufmerksam, ist es ja ein sehr deutsches Ehepaar, um das es geht. Und also sonst habe ich ja eindeutig russische Protagonisten, Einwanderer, Auswanderer, die sich auch wirklich darauf berufen. In diesem Buch werden höchstens so Nuancen angedeutet, die wie gesagt auch oft überlesen werden. aber auf eine Art natürlich dann trotzdem da sind, also wenn man da ein bisschen genauer hinhorchen möchte.
Das machen wir dann gleich. Ich möchte nochmal ganz konkret zu diesem Russland-Bezug des Ehepaars kommen. Wir haben es ja hier mit zwei unterschiedlichen Russlandstämmigen zu tun, wenn ich das richtig gelesen habe. Dem Ehepaar Schmidt, wie gesagt, er, Walter Schmidt, ist Russlanddeutscher. Sie ist eine, in Anführungszeichen, richtige Russin, was ja auch zumindest anfänglich in der Beziehung zu Problemen geführt hat. Vielleicht können Sie diese Konfliktlinie mal erklären. Also zum Beispiel, die Mutter war ja komplett gegen die Beziehung zu Barbara. Sie hat ja, glaube ich, auch gesagt, wegen so Leuten wie denen sind wir damals in den Westen gegangen. Was sind so Leute wie denen?
Ja, das liest sich bestimmt sehr irritierend für Außenstehende. Nun ist es aber so, dass wenn man sozusagen, ich spreche jetzt mal so in diesen Begriffen, wenn man eine Mehrheitsgesellschaft hat und dort gibt es unterschiedliche Minderheiten, dann ist es leider immer wieder anzutreffen, dass diese Minderheiten sich selbst gegenüber, also anstatt sich zu solidarisieren, besonders kritisch sind oder besonders verfeindet sind. Und hier ist genau so ein Phänomen. Also beide Ehepartner sind aus Russland eingewandert, auch zu einer ähnlichen Zeit praktisch, haben aber unterschiedlichen ethnischen Hintergrund. Also der eigentliche Held Walter Schmidt ist ein Russlanddeutscher, bei Barbara ist nicht ganz klar. Sie könnte eine Russin sein, sie könnte jüdische Wurzeln haben. Und für Walter Schmidt ist alles Russische eigentlich, wie man heute sagt, ein Trigger. Also er ist mit seiner Familie ausgewandert, seine Eltern wollten damit nichts mehr zu tun haben. Und dann ist natürlich eine Ehefrau, die aus diesem Land stammt, eine Provokation.
So, und dieses Ehepaar Schmidt wird jetzt von einem Schicksalsschlag getroffen, beziehungsweise Barbara von einem Schlaganfall, kann nicht mehr aufstehen. Und Walter Schmidt schwant schon was, als er sich noch im Halbschlaf befindet. Und so fängt dieses Buch auch an. Vielleicht ist jetzt der Moment auch, Frau Bronski, einen kleinen Lesepart einzufügen.
Ja, gerne. Das ist genau der Beginn des Romans, die ersten Zeilen. Also ich muss eigentlich nichts erklären.
Als Herr Schmidt Freitag früh aufwachte und den Kaffeeduft vermisste, dachte er zuerst, dass Barbara im Schlaf gestorben sein könnte. Das war zwar eine absurde Vorstellung, Barbara war gesund wie ein Pferd. Noch abwegiger schien allerdings die Möglichkeit, dass sie verschlafen haben könnte. Sie verschlief nie. Doch als er sich im Bett umdrehte und sah, dass die Betthälfte neben ihm leer war, schien ihm plötzlich am wahrscheinlichsten, dass Barbara auf dem Weg in die Küche tot umgefallen war. Herr Schmidt richtete sich auf und steckte die Füße in die Pantoffeln. Seine Nasenflügel bebten sehnsüchtig, das vertraute Aroma vermissend. Was auch immer Barbara zugestoßen war, wenn sie es vorher geschafft hätte, den Kaffee aufzusetzen, wäre der Duft auf jeden Fall die Treppe hochgestiegen und hätte das Schlafzimmer erreicht. Aromen ließen sich nicht einsperren. Herr Schmidt machte sie auf den Weg, hoffend, dass sie nicht die Treppe runtergefallen war. Wobei ihn das Gepolter vermutlich geweckt hätte. Andererseits vielleicht auch nicht. Barbara war eine leise Frau, schon immer gewesen. Er kam nicht weit. Eine ungewohnte Stolperfalle ragte aus der halboffenen Badezimmertür. Herr Schmidt näherte sich, erkannte Barbaras Fuß, dann auch den Rest. Sie lag auf den Fliesen und schaute ihm aus einem Auge entgegen, während sich das andere mit Verzögerung und auch dann nicht komplett öffnete. »Walter«, sagte sie, »gib mir mal die Hand.« Herr Schmidt beugte sich über sie und versuchte, sie hochzuziehen. Barbara stöhnte und wehrte ihn ab, was ihm angesichts der Aufforderung, ihr zu helfen, recht unsinnig erschien. Sie drehte sich auf die Seite, stützte sich mit den Händen ab und kämpfte verzweifelt gegen die Schwerkraft. Herr Schmidt griff ihr unter die Achseln und zog sie hoch. Er warf ihren Arm um seinen Hals, brachte sie Schritt für Schritt zurück ins Bett und hob ihre überraschend schweren Beine auf die Matratze. Ihre Füße steckten noch in den gefilzten Hausschuhen. Er zog sie ihr aus und stellte sie nebeneinander auf den Bettvorleger.
»Der Kaffee«,
flüsterte Barbara. »Schon gut«, sagte Herr Schmidt, »ich brauch grad keinen.«
»Aber ich«,
sagte Barbara. Das war überraschend. Herr Schmidt stieg Schritt für Schritt die Treppe herunter und sah sich in der Küche um. Die Küche war Barbaras Reich. Die Oberflächen glänzten ihm entgegen. Er hatte ihr zur goldenen Hochzeit eine neue Küche geschenkt, ein Sammelgeschenk für all die anderen Hochzeitstage und Geburtstage, an denen er nichts geschenkt hatte, und auch für alle künftigen, an denen er nichts schenken würde. Die Kaffeemaschine stand neben dem Herd. Der Stecker war aus Gründen der Sicherheit und der Energieersparnis gezogen. Herr Schmidt stöpselte ihn wieder ein. Er öffnete probeweise einen Schrank, dann den nächsten. Er hatte noch nie Kaffee gekocht, worüber sich seine Tochter Karin und ihre beste Freundin Mai bei ihren Besuchen jedes Mal amüsierten. »Papa, du weißt wirklich nicht, wo das Kaffeepulver ist?« »Ich mische mich nicht in Barbaras Angelegenheiten ein und sie sich nicht in meine.« »Ja, aber wenn sie mal nicht da ist oder nicht kann.« »Warum sollte sie nicht da sein?« »Das kann nicht dein Ernst sein, Papa. Du weißt nicht mal, wo die Milch steht?«
Ja, und dann schließt sich daran direkt an eine groteske, fast schon absurde Szene, wie er versucht, Walter Schmidt Kaffee zu kochen. Dieser Mann ist so weit weg von allen Tätigkeiten des Haushalts, dass man das schon fast als Fantasy-Roman bezeichnen könnte. Also Walter Schmidt kann noch nicht mal ein Ei kochen. Und wenn er es versucht, dann muss man in die Küche eigentlich danach sofort ein Räumkommando schicken. So schlimm sieht's dann danach aus. Hatten Sie eine reale Person vor Augen, als Sie Walter Schmidt kreiert haben? Oder anders gefragt, glauben Sie eigentlich, dass es solche Männer wie ihn tatsächlich noch gibt?
Ich glaube das nicht, ich weiß es. Das ist mir auch, also wie viele es allerdings sind, hat mich auch überrascht. Also es ist mir von vielen Leserinnen und Lesern meines Buches bestätigt worden, weil es kam bei dem Buch, glaube ich, mehr Rückmeldungen als bei, also mehr Leserstimmen als bei jedem anderen. Also wo auch Menschen schrieben, oh, das ist ja, sind ja meine Eltern, das sind ja meine Großeltern, das sind ja meine Nachbarn. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass ich mehr, also dass es schon Richtung Karikatur geht oder sehr überspitzt, aber das scheint es nicht zu sein. Ich kenne auch solche Männer und ich würde das aber ungern so wie so ein Verspotten hinstellen. Er hat halt in einer Symbiose mit seiner Frau gelebt, mit einer klaren Aufgabenteilung, und er hatte andere Aufgaben. Und man kann umgekehrt, das ist auch kein Männerbashing, man kann sich Situationen vorstellen, wo man als Frau in dieser Generation total aufgeschmissen ist. Sowas kenne ich auch. Also, und ich erinnere mich, wie es gab mal eine Zeit, da haben viele Frauen gesagt, ich kann nicht tanken. Also das Tanken muss schon mein Mann übernehmen. Also Autofahren kann ich. Also das habe ich inzwischen tatsächlich gelernt. Aber es gibt auch welche, die zum Beispiel noch nie wirklich Geld aus einem Geldautomaten gezapft haben, sage ich mal so. Also es ist jetzt kein Geschlechterbashing in dem Sinne. Mhm.
Das Buch kommt ja dann auf der einen Seite eigentlich recht leicht daher. Walter Schmidt lernt mit Hilfe eines polnischen Fernsehkochs kochen und entwickelt mit Blick auf seine bettlägerige Frau eine starke Fürsorge. Eine Fürsorge, hatte ich den Eindruck, die ihn manchmal selber total überrascht. Das Buch beschreibt doch eigentlich letztlich die Entdeckung eines anderen neuen Ichs, oder?
Ja, das geht dann, glaube ich, wirklich darum, dass man so eine Lebensherausforderung annimmt, wo man vorher nie gedacht hat, dass man jemals das machen müsste und das auch eigentlich nie für wichtig und notwendig gehalten hätte. Und die Tätigkeiten, die vor einem stehen, eigentlich auch, also man hat schon auf, also, oder das heißt Mann, dieser der Protagonist hat auf sie herabgeschaut und merkt aber, dass darüber tatsächlich dann, also die Tätigkeiten prägen einen ja auch, und das mit dem neuen Ich, ich glaube, da ist viel dran.
Man hat aber so ein bisschen den Eindruck, dass ihm dieses neue Ich eigentlich nicht wirklich gefällt. Seine Gedankenwelt ist ziemlich verkrustet. Er würde gerne verharren im Alten, glaubt man. Wie würden Sie diesen Zustand Walter Schmidts beschreiben? Gefangen im Tunnel der Weltfremdheit?
Das finde ich relativ ungnädig. Also ich mag ihn viel, viel mehr, glaube ich, als das Leser auf den ersten Blick uns tun. Natürlich lebt er auf eine Art in einer Kapsel, aber wer tut es nicht? Oder anders gesagt, er ist schon immer ein Mann der Pflicht gewesen und hatte Aufgaben des Lebens, die er so als seine anerkannt hat er immer erfüllt. Also es ging jetzt nicht darum, dass er dann sich da verweigert hätte. Nun ist er aber tatsächlich gezwungen, irgendwie so bestimmte Grenzen zu überschreiten, die ihm auch schwerfallen. Also das stimmt schon, dass er damit auch überfordert ist.
Irgendwann sagte er, glaube ich, auch mal, ich muss jetzt Barbara sein. So gesehen ist es im Prinzip ja auch ein emanzipatorischer Roman, oder?
Ja, absolut. Wobei in diesem Zitat, da ist es so, dass Barbara für ihn nicht nur ein Mensch ist, sondern eigentlich eine Funktion. Und auch das hat wieder mit dieser Symbiose und der Arbeitsteilung zu tun. Also Barbara ist nicht nur seine Frau, die er ja zum Teil auch wirklich sehr wenig kennt, wie das im Laufe des Buches wahrscheinlich klar wird, sondern Barbara ist einfach jemand, der diese Aufgaben übernommen hat. Und für einen Moment, also es sind ja nicht nur schöne Momente in dem Buch, für einen Moment, also klingt auch so eine gewisse Austauschbarkeit sogar durch.
Wenn Sie sagen, sie übt eine Funktion aus, heißt das ja auch gleichzeitig, dass sowas wie Wärme komplett fehlt eigentlich.
Das wird ihm jedenfalls oft unterstellt. Also so auf den ersten Blick absolut, wenn man ihn so oberflächlich betrachtet, ist er ja ein sehr brüsker, abweisender Mann, der seine Gefühle irgendwie sehr unter Verschluss hält. Ich finde aber, dass durch Dinge, die er tut, dann doch viel mehr Wärme eigentlich durchschimmert, als er vielleicht das selber zulassen möchte.
Ja. Kommen wir mal zu den Kindern. Die Tochter lebt, das wird dem Leser zumindest schnell klar, in einer lesbischen Beziehung. Für Schmidt ist es immer die beste Freundin seiner Tochter. Der Sohn lebt in einer gescheiterten Ehe mit einer türkischstämmigen Frau. Man hat den Eindruck, um ihn herum tobt eigentlich das echte, wahre Leben. Und er ist komplett blind dafür. Er lässt diese Geschichten alle gar nicht an sich ran. Ist das eine Art Selbstschutz auch?
Ja, ich glaube, er macht es sich einfacher auf die Art und Weise. Er nimmt es natürlich wahr, aber hat bestimmte Schubladen, in die er das packt und die ihm das Leben dann einfach erleichtern. Ich glaube, er weiß und versteht mehr, als er dann wirklich tut.
Mhm. Kommen wir mal jetzt zu ihr, zu Barbara. Walter Schmidt entdeckt ja auch sie ganz neu, weil sie sich eigene neue Räume geschaffen hat in dieser Beziehung. Außerhalb dieses spießigen Haushalts mit dieser ganz klaren altmodischen Rollenverteilung, Räume im Bereich Social Media, also sie ist ja sehr aktiv auf Facebook, stellte er dann irgendwann mal fest, aber auch was zum Beispiel Integrationsprojekte von jungen Mädchen mit Migrationshintergrund angeht, da ist sie auch recht aktiv. Würden Sie sagen, Barbara lebt eigentlich zwei Leben und eins ist verborgen vor ihrem Mann?
Ich glaube, Barbara lebt ein Leben tatsächlich. Was aber stimmt, ist, dass dieses Leben für ihren Mann komplett unsichtbar ist. Also er nimmt wirklich nur eine Facette von ihr wahr, zumindest vor ihrem Zusammenbruch. Und nach ist er eigentlich überrascht davon, wie integriert sie ist in das Leben dieser Kleinstadt, in der sie wohnen. Also wie viele Leute sie kennt, wer alles nach ihr fragt, wie sozial engagiert sie ist. Das ist alles für ihn immer wieder unangenehm überraschend.
Sie haben das Stichwort jetzt gegeben für meine nächste Frage, Integration. Für mich ist es nämlich auch ein Buch über Integration. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal auf den Beginn unseres Gesprächs schauen, Walter Schmidt ist Russlanddeutscher, der die alte Heimat verleugnet. Er vollzieht den kompletten Bruch mit dieser russischen Vergangenheit. Das Deutschsprechen zum Beispiel, er versucht seiner Frau jeglichen Akzent auszutreiben, wohingegen seine Frau Barbara ja diese Sehnsucht verspürt nach der alten Heimat und auch versteckt auslebt, indem sie sich russische Lebensmittel besorgt und heimlich isst, was er dann aber doch irgendwie rausbekommt und es gibt mächtig Ärger. Ist es ein Buch über Integration?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch über Integration. Und zwar gar nicht so, wie man das heute meist im engeren Sinne versteht. Also sozusagen jemand kommt aus einem anderen Land und muss sich integrieren in die, ich sage jetzt nicht dieses schreckliche Wort, in die Mehrheitsgesellschaft. Es geht, glaube ich, auch, also in dem Buch oft um die Integration eines Individuums mit allem, was es so mitgebracht hat, sein ganzes sozusagen Lebenspäckchen in sein soziales Umfeld. Und das gilt für alle. Und zwar auch völlig unabhängig von der Herkunft. Es geht darum, wie man sich mit seinen persönlichen Macken und Ängsten einfach auch in seinen konkreten Alltag integriert oder in sein Umfeld, das so konträr ist zu allem, was einen selbst gerade beschäftigt, dass man sich so wie ein Geisterfahrer fühlt, was die Integration auch schwerer macht. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, ja klar, auf jeden Fall Integration.
Gibt es für Sie gute und schlechte Integration? Weil beide sind ja in irgendeiner Form integriert. Barbara ist auf eine andere Weise integriert als Walter. Würden Sie das bewerten wollen, wer besser integriert ist von beiden?
Also ich glaube, sobald man von Integration spricht, dann ist das schon ein sehr positiv besetzter Begriff. Wahrscheinlich würde ich am ehesten sagen, Walter ist definitiv nicht integriert und zwar nicht aufgrund seiner Herkunft.
Obwohl er das deutscheste aller deutschen Leben lebt, genau, eigentlich in seinen Augen.
Völlig richtig, obwohl er eigentlich die deutsche Norm schlechthin ist und von sich sicher behaupten, oder er würde sicher sagen, wieso muss ich mich irgendwohin integrieren? Integriert ihr euch doch, die anderen müssen sich integrieren. Aber man merkt natürlich permanent, dass es in seiner ganzen Kommunikation mit den anderen knirscht. Dass er gar nicht in der Lage ist, mit Menschen halbwegs geschmeidig ins Gespräch zu kommen und das erst mühsam erlernen muss. Und das ist einfach eine Art von psychologischer, kommunikativer Integration, die er erst in diesem hohen Alter überhaupt in Angriff nimmt. Hm.
Welche Wandlung macht er zum Schluss durch? Er konfrontiert sich ja selber und die Familie dann auch noch mit einem Familiengeheimnis, auf das wir jetzt mal nicht näher eingehen wollen, weil vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Hörer, Hörerinnen, die das Buch dann auch lesen wollen. Was ist letztlich bei Walter Schmidt in der Metamorphose passiert?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er von einer Raupe zu einem Schmetterling geworden ist. Er bleibt sich schon treu in seiner ruppigen Art. Ich würde sagen, dass bei ihm aber ein sehr großer, wichtiger Knoten geplatzt ist. Dass er an einem Punkt war, wo etwas sehr Verborgenes und für ihn selbst Verbotenes plötzlich an die Oberfläche gekommen ist und wo er angefangen hat, Dinge zu fühlen, die er sich die ganze Zeit verboten hat. Also ich glaube, es ist so ein auch sehr schmerzhafter Prozess und man kann sich fast schon Sorgen machen, wie kommt er damit zurecht. Aber ich bin da ganz zuversichtlich.
Vielen Dank, Frau Bronski.
Ich danke auch.
Vielen Dank, Alina Bronski, und vielen Dank, Stefan, dafür, dass ihr beide, mich und die Hörerinnen und Hörer, in diese Transformation des Walter Schmidt habt mitgenommen und daran habt teilhaben lassen. Morgen führen wir diese kleine literarische Serie fort. Ich freue mich jetzt schon darauf. Bleiben Sie mir doch bis dahin einfach gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.